Ja, moin. Cool, euch zu sehen. Wir sind heute mal im Buch der, oder im ersten Könige-Buch. Und ich habe schon angedroht, ich würde mir gerne Elia mit euch anschauen. Und eine Begebenheit in seinem Leben. Elia in der Wüste. Erste Könige, Kapitel 19. Elia sagt euch wahrscheinlich was, ein wirkmächtiger Prophet zur Zeit von König Ahab, ist natürlich lange her, von jetzt angesehen so. Er hat eigentlich ganz stark so gegen den Baalskult, der damals so aufkam oder auch schon da war, aber dann noch krass gepusht wurde von König Ahab und seiner Frau Isabel. Elia hat da ganz stark ist dagegen angegangen und er hat diesen Move gebracht mit den 4 Jahren kein Regen. Er ist zu König Ahab gegangen, hat gesagt, es wird jetzt 4 Jahre nicht mehr regnen und hat sich dann versteckt oder wurde von Gott an einen Bach geführt, der Bach Krit, wenn ich mich nicht ganz irre. Und am Bach Krit wurde er dann wundersam versorgt von Gott. Dann führt Gott ihn zu der Witwe von Zarpat. Und letztendlich kommt es aber dann zum Finale. Nach diesen 4 Jahren Trockenheit, es ist wirklich 4 Jahre lang trocken. Und Elia sagt irgendwann jetzt, beziehungsweise Gott sagt, jetzt kommt das Finale. Gott treibt das hier auf die Spitze. Und Elia will ein für alle Mal dem Volk zeigen, was verführt ist von diesen Baalspropheten, nämlich Baal anzubeten. Und Elia will ein für alle Mal eine Entscheidung herbeiführen. Entscheidet euch jetzt! Das ist der Entscheidungstag auf diesem Berg, dem Berg Karmel. Ja, das Volk soll sich hier endgültig entscheiden. Wem wollt ihr dienen? Ne, entscheidet euch, wer ist der wahre Gott? Und der wahre Gott, dem sollt ihr dann nachfolgen. Elia sagt natürlich, Jahwe ist der wahre Gott. Und es kommt zu diesem Wettkampf der Propheten. Gott schmeißt Feuer vom Himmel als Zeichen dafür, ja, dass er der wahre Gott ist. Und es ist ein mächtiger Sieg eigentlich. Ja, die Leute sehen das alle. Sie sehen, das Feuer kommt vom Himmel und es ist Jahwe und nicht Baal. Und dann gipfelt es darin, dass Elia die Baalspropheten abschlachtet, 450 an der Zahl. Und dann kommt der Regen wieder. Und es ist eigentlich ein großer Sieg, ja, für Elia, ein großer Sieg für Jahwe, für den Gott Israels. Alle haben ganz klar gesehen, welcher Gott wirklich lebt, den lebendigen Gott gesehen und wie mächtig er wirken kann. Aber dann sagt Isabel, die Königin, und da würde ich einfach mal anfangen zu lesen in Kapitel 19. Und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun. Wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Mit anderen Worten, du bist tot. Morgen bist du tot und Gott soll mich verfluchen, wenn du morgen nicht tot bist. Also es ist ein Schwur, eine Schwurformel, die damals üblich war. Und als er das sah, machte er sich auf, also Elia, als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Also er läuft weg, er will sein Leben retten, er ist in Todesangst. Irgendwie diese Drohung, obwohl er dieser Glaubensheld ist, dieser Glaubensmann, ne, sein Gebet hat 4 Jahre lang den Regen aufgehalten. So sehr hat er geglaubt. Ja, er war stark im Vertrauen auf Gott. Aber in dieser Situation, warum auch immer, ist er unglaublich von Angst. Auf einmal ergreift die Angst sein Herz und er rennt weg. Er rennt um sein Leben. Um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Seinen Burschen, seinen Knecht oder Diener, wahrscheinlich Gehasi. Er selbst aber ging hin in die Wüste. eine Tagesreise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch, und er bat für sich den Tod und sprach: Es ist genug, so nimm nun, Jahwe, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Stein gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang, bis an den Berg Gottes, den Horeb. Erstmal so weit. Hier kommen so ein paar Orte vor. Ich sag kurz was dazu. Elia geht in die, er läuft vom Berg Karmel nach Beersheba, das ist ganz im Süden. Berg Karmel, relativ nördlich, an der Küste vom Mittelmeer, so ein Gebirgszug. Und er rennt einmal ganz runter in den Süden, Richtung Wüste Negev, nach Beersheba. Und er geht dort in die Wüste. Und die Wüste, müsst ihr euch vorstellen, ist kein Ort, wo man damals irgendwie dachte, da habe ich Spaß oder da ist es schön. Oder es war nicht so ein Abenteuerspielplatz wie heute vielleicht für manche, die so, boah, geil, Wüste, da fahre ich so mit dem Snowboard irgendwie die Dünen runter und so. Keine Ahnung, was man so in seinem Urlaub macht in der Wüste heute. Aber es gibt da so nice Angebote oder ich mache so eine Wüstenrallye oder was auch immer man heute so in der Wüste machen kann. Nein, die Wüste war damals natürlich einfach nur der lebensfeindliche Ort. Also neben dem Meer, dem großen Meer, war das eigentlich der krasse, lebensfeindlichste Ort, den man sich vorstellen konnte. Die Wüste. Es gab kein Wasser, was ja die Grundlage des Lebens ist. Das wussten die Geschwister damals auch schon. Und der Wüste war einfach kein Ort für menschliches Leben. Außerdem war es auch die Heimat von Dämonen, ja, also wie damals die Israeliten überzeugt waren. Ich weiß nicht, ob Elia an sowas dachte oder daran glaubte, aber die Wüste war einfach gefährlich, geistlich gefährlich, aber auch einfach so gefährlich. Das ist ein Ort, wo man den Tod gefunden hat und nicht, wo man das Leben gefunden hat. Und er rennt also und läuft, um sein Leben zu retten. Rennt er aber an diesen Todesort. Und das ist komisch, weil er rennt um sein Leben willen, wächst, er hat Angst um sein Leben, um dann letztendlich unter diesem Strauch zu landen und zu sagen, ich will einfach nur noch sterben eigentlich. Ich bin jetzt gerade weggerannt, um zu leben, aber jetzt will ich eigentlich nur noch sterben. Also er ist in der Wüste, das ist dieser Ort, wo man eigentlich nicht sein sollte. Dann gibt es hier Beersheba, und vielleicht hat's bei euch bei Beersheba oder klingelt's irgendwie bei euch, was diesen Namen Beersheba angeht, aber Beersheba kommt in der Bibel im Alten Testament öfter mal vor. Das ist ein Ort, wo Abraham mal gewohnt hat, wo Isaak mal gewohnt hat, wo Jakob auch gewohnt hat. Und in der Wüste bei Beersheba, da irrte einst Hagar. Falls euch Hagar was sagt, die ägyptische Magd von Abraham, mit der er Ismael gezeugt hat. Sein erster Sohn. Und an irgendeinem Punkt damals verstößt Abraham Hagar und schickt sie mit ihrem Sohn Ismael in die Wüste. Und das ist diese Wüste. Und da komme ich noch drauf. Dann haben wir hier den Ginsterstrauch, das ist so ein ganz normales Wüstengewächs. So ein kleiner Strauch ist, das ist jetzt wirklich kein Baum oder so, sondern echt so kleine Sträucher, so groß wie das Pult vielleicht so. Und irgendwie muss das echt nicht so ein cooler Anblick gewesen sein, wie er unter so einem, also es war jetzt nicht so, ich suche mir einen chilligen Platz im Georgengarten unter so einem schönen Baum und setze mich da so drunter und hab so Schatten, sondern es ist eher so, unter einem Ginsterstrauch kann man eigentlich nicht liegen, man legt sich so neben so einen Strauch, also es ist echt nicht cool. Ja, weiß ich nicht, irgendwie nicht so erhaben, sondern ziemlich kaputt einfach so. Wie jemand, weiß ich nicht, hier so auf der Straße irgendwo neben so einem, weiß ich nicht, Stromkasten liegt oder so, oder einfach echt nicht so nice. Und dann kommt hier noch der Berg Horeb vor, aber das kommt gleich. Das ist der Berg Sinai, dort traf Mose Gott. Ja, der Berg Horeb und der Berg Sinai sind wahrscheinlich derselbe Berg. Und das ist der Berg, wo Israel auch Gott getroffen hat, wo Israel den Bund geschlossen hat mit Gott. Das ist auch wichtig für die Story. Genau. Also Elia ist am Ende, er liegt da unter diesem Strauch, er liegt an dem schlechtesten Ort, wo man liegen kann, um sich auszuruhen in der Wüste. Ich weiß nicht, wie lange sein Wasservorrat war oder was er so dachte, wie er das machen will. Aber ich glaube, er ist in so einem Zustand, wo er eigentlich gar nicht so viel nachgedacht hat. Er hat auch seinen Knecht in Beersheba gelassen und gesagt, lass mich alleine. Er wollte einfach alleine sein, weg sein, ja, und dann letztendlich sterben. Und ich lese nochmal diese Verse. Er sagt nämlich, es ist genug, es reicht mir. Und ihr müsst euch vorstellen, so, vielleicht stellen wir uns auch sein Leben so ein bisschen zu herrlich vor, wisst ihr? Weil sein Leben war, glaube ich, nicht so schön, vielleicht. Überleg mal, irgendwann, ich weiß nicht, wie alt er war, geht er zu diesem Ahab, sagt ihm diese Nachricht von Gott, es wird jetzt 4 Jahre lang nicht mehr regnen, so. Und dann, ab da, ist er auf der Flucht. Ab da lebt er ein Leben im Versteck. Und ich weiß nicht, ob ihr Menschen kennt, die im Versteck leben müssen. Keine Ahnung. Ich denke jetzt zum Beispiel an einen Bruder hier aus der Gemeinde, der seine Frau in Pakistan hatte und seine Familie. Und seine Frau und seine Familie wurden mit dem Tod bedroht und mussten jahrelang jetzt im Versteck leben. Und das ist echt nicht schön, in einem Versteck zu leben. In so einem Safehouse sozusagen. Da gab es so eine NGO, die hat für solche Frauen und Familien so Häuser gestellt. Und da mussten die leben, in diesem Haus. Und du darfst nicht viel rausgehen, du darfst dich nicht viel bewegen, du bleibst immer an einem Ort. Und das war bei Elia so. Klar, die Raben haben ihn versorgt und alles, aber es war jetzt nicht so das schöne Leben. Es war auf jeden Fall ja eine Entbehrung, ein Verzicht. Dann war er bei dieser Witwe von Zarpat und auch da war es echt nicht easy, weil erstmal sie war bettelarm. So, Gott hat sich voll krass erwiesen und mächtig erwiesen und hat sie dort versorgt, hat die Witwe versorgt. Sie hatte Vertrauen. Aber dann starb der Sohn von dieser Witwe und da kommt Elia auch schon an so einen Punkt, wo er eigentlich mehr oder weniger ganz offen Gott sagt, Gott, was machst du hier eigentlich? Wirklich, ihr müsst das mal lesen, das ist schockierend offen, wie er mit Gott redet. Er sagt sowas, Gott, was tust du dieser armen Witwe an? Die hat mich hier aufgenommen, was machst du hier? Warum stirbt jetzt der Sohn? So, und da klingt schon, also ich finde es krass, weil Elia war ein Mann des Glaubens, das sagt uns das Neue Testament, ganz klar. Aber er war auch ein Mann, der sich manchmal Gott nicht verstanden hat und Gottes Wege nicht verstanden hat. Also wer kann auch Gottes Wege zur Gänze verstehen, oder? Und dann stirbt dieser Sohn und er versteht die Welt nicht mehr. Aber er rettet ihn, er legt sich auf ihn, er betet und der Sohn wird lebendig so. Aber trotzdem, es war so ein Schockmoment, es war eine schwierige Situation. Auch die Frau selber war total so, Gott, ich hätte dich nie aufnehmen dürfen und so. Jetzt hat Gott meine ganzen Sünden gesehen nach dem Motto, weil du hier bei mir wohnst, so ist Gott auf mich aufmerksam geworden und jetzt sucht er mich hier heim. Naja. Dann weiter versteckt. König Ahab sucht ihn dann mit Hochdruck, schickt seine Boten durchs ganze Land, alle suchen Elia. Er muss die ganze Zeit im Versteck sein, bis es dann nach 4 Jahren zu diesem Finale kommt, zu diesem Höhepunkt, der auch ja grausam war. Also heftig, oder? Ich glaube nicht, dass Elia mega Fun hatte, irgendwie diese Propheten zu töten. Es war ein Tag, wo Gott sich erwiesen hat in seiner Macht, aber es war auch ein schrecklicher Tag. Bin ich mir ganz sicher. Und dann kommt diese Todesdrohung von Isabel. Und was Elia, glaube ich, schon merkt, und das werden wir gleich noch hören, ist, oder warum sagt er, ich will nicht mehr, habe ich mich so gefragt. Einmal denke ich, ja, er hat jetzt 4 Jahre echt ganz schön krass gelebt und er will, also Das hat ihn geschlaucht, das hat ihn angestrengt. Aber ich glaube, eins hat er auch wahrgenommen, dass auf dem Berg dieses ganze Wirken Gottes, dieses ganze mächtige Wirken Gottes, das Feuer vom Himmel, der Tod der Propheten und so weiter, das Volk ist nicht umgekehrt. Es gibt nicht die große Erweckung, auf die er gehofft hatte und die jetzt eigentlich kommen müsste. Das war eigentlich der Moment, wo ganz Israel umkehren müsste und auf die Knie hätte fallen sollen und sagen sollen, boah, natürlich beten wir Jahwe an, natürlich. Aber das bleibt aus, anscheinend. Und Elias ist super frustriert, er ist super am Ende. Und er ist körperlich am Ende. Er ist richtig körperlich am Ende und es kommt dieser Engel und macht ihm erstmal wirklich was Echtes zu essen. Es geht hier erstmal wirklich einfach, dass der Mann wieder zu Kräften kommt. Ich weiß nicht, hat er vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass er, wann hat er das letzte Mal was Richtiges gegessen? In dieser Stresssituation auf dem Karmel. Wann hat er das letzte Mal richtig geschlafen, dieser Mann? So, wir wissen es nicht. Aber es kann sein, dass er weder das eine noch das andere für eine lange Zeit wirklich nicht mehr richtig getan hat, so. Und wir wissen auch, dass Essen und Trinken und Schlafen hat unglaublich viel mit unserem Wohlbefinden zu tun und unserer körperlichen Leistungsfähigkeit, dass unser Körper, unsere Psyche, das ist alles verbunden, das ist alles miteinander verknüpft. Und wenn wir nicht essen und nicht schlafen, dann ist das ein Problem, auch für unsere Seele, auch für unsere, ja, für unser emotionales, ja, unsere inneren Emotionen, unsere Seele, unsere Psyche, das macht was mit uns. Und das ist eigentlich so das Erste, worum Gott sich kümmert, um diese grundlegenden Bedürfnisse. Und Elia muss einfach erstmal, sein Körper muss einfach erstmal wieder zu Kräften kommen. Und das ist nichts Ungeistliches, wenn Gott sich erstmal einfach um uns kümmert und uns erstmal diese Auszeit gibt, und wir erstmal einfach wieder zu Kräften kommen müssen. So, einfach wirklich so körperlich. Und ich glaube, das ist Gott echt, ja, auch immer wieder ein Anliegen. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum Gott auch den Sabbat für Israel zum Beispiel eingesetzt hat, dieser Ruhetag. So einmal die Woche kommen wirklich zur Ruhe. Und ich muss euch das wirklich einfach nochmal so empfehlen. Und dass ihr einfach auch mutig seid, auch wenn ihr noch jung seid, ihr habt noch viel Energie und so weiter. Aber ich glaube, es ist vielleicht cool, es sich schon in jungen Jahren so ein bisschen anzugewöhnen, dass man auch einfach mal sagt, weißt du was, diese Woche, ich mache einfach mal Pause. Ich mache einfach mal einen Tag wirklich Pause, nehme den einfach, um mich auszuruhen, um neue Kraft zu tanken. Und da bin ich auch nicht bei irgendwem und renoviere, da bin ich auch nicht bei irgendwem und ja, es muss immer irgendwo renoviert werden, es gibt immer irgendwo einen Umzug so, ne? So ist es ja nicht, aber achtet auf euch, okay? Weil wenn ihr 7 Tage die Woche wirklich immer nur ballert, das geht nicht, also es ist nicht gut, es tut uns nicht gut. Wir brauchen wirklich immer wieder auch echte Ruhetage. Aber dann ist dieses, der Engel backt hier ein Brot. Elia schläft erstmal. Der Engel backt in der Zeit ein Brot. Und ich musste so daran denken, ja, Essen ist auch, einerseits gibt Essen einfach Energie so, das gibt einfach Kraft, aber auf der anderen Seite ist Essen auch Lebensfreude und Freude so. Und das ist auch im Alten Testament ganz stark, kommt immer wieder vor so. Das findet ihr immer wieder, auch in dem Psalm zum Beispiel, auch an anderen Stellen, dass Gott das Essen einfach gemacht hat, um uns auch zu erfreuen, um uns zu segnen, um uns seine Güte spüren zu lassen. Und ich glaube, das ist hier auch so ein Ding, Elia schläft, er ist am Ende, er ist fertig und der Engel backt erstmal was Leckeres so. Einfach erstmal Kraft, aber auch einfach, iss mal jetzt was Leckeres, ja, Elia. Ich will dir was Gutes tun. Und zum Beispiel Psalm 34, Vers 9, da steht, und das ist so, passt super geil auf diese Geschichte von Elia, Psalm 34, Vers 9, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Hier ist dieser Engel, den auch Elia hier begegnet, und hilft ihnen heraus. Und das tut dieser Engel hier auch. Er hilft Eli heraus. Und dann steht in Vers 9, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wie freundlich Jahwe ist. Wohl dem, der auf ihn trauet. Fürchtet Jahwe in ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Schmecket und sehet. Und das ist ernst, das ist wörtlich gemeint. Schmeckt. Wenn ihr etwas Leckeres esst, dann schmeckt ihr in dem Moment, wenn ihr es aus Gottes Hand nehmt, und das sollten wir. Wir sollten unser Essen aus Gottes Hand nehmen. Wenn wir essen gehen beim Italiener, lasst uns die Pizza aus Gottes Hand nehmen. Lasst uns dafür danken. Lasst uns aber auch verstehen, dieser Genuss jetzt, das ist von Gott. Und ich schmecke jetzt, das, was ich jetzt schmecke, ist ein Teil von Gottes Güte, von Gottes Schöpfung. Hier steht, die Reichen müssen darben und hungern. Die müssen hungern, aber Gottes Volk soll schmecken dürfen. Gottes Güte schmecken dürfen. Sie sollen das Land schmecken dürfen, wo Milch und Honig fließt. Wo hat Gott sie hingeführt? In ein Land von Milch und Honig. Was hat Gott gesagt? Ich führe euch in ein Land, wo Obstbäume wachsen. Und er hat sogar ein Gebot über die Obstbäume gegeben, wann sie geerntet werden dürfen und so weiter. Diese, ja, nehmt das einfach mal so, denkt da mal drüber nach. Zum Beispiel Genesis 2. Wenn wir ganz zurückgehen, ganz an den Anfang. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. Ist das nicht witzig? Schmecket und sehet. Verlockend anzusehen und gut zu essen. Schmecken und sehen. Gott möchte uns segnen in seiner Güte. Er möchte, dass wir uns erfreuen an dem Guten, was er gemacht hat. Und ich möchte euch einfach ans Herz legen. Ihr seht an meinen Körperformen, ich tue das ein bisschen zu viel. Ich genieße ein bisschen zu viel von diesen ganzen Dingen und ich falle vielleicht auf der anderen Seite vom Pferd. Aber ich weiß, dass man auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen kann, nämlich, dass man sich gar nichts gönnt. Dass man gar nicht mehr, dass man jede Kalorien abzählt. Dass man sich eigentlich überhaupt nichts Gutes mehr gönnt und einfach das Essen einfach nur noch so eine Art Krampf ist und Schlachtfeld ist so. Und ich denke die ganze Zeit nur darüber nach, oh Gott, was esse ich jetzt hier schon wieder? Oder was ist das? Und darf ich das essen? Nee, das esse ich lieber nicht. Anstatt, ja, einfach diese Freude zu genießen und das Gute zu genießen. Der Kohelet sagt, das Buch Kohelet in Kapitel 2, Vers 24, der Prediger, es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt und seine Seele Gutes sehen lässt bei seinen Mühen. Auch das sah ich, dass dies alles aus der Hand Gottes kommt. Denn wer kann essen und wer kann fröhlich sein ohne mich? Das ist eine Gabe. Wenn wir essen können und es genießen können und aus Gottes Hand nehmen können und uns darüber freuen können, das ist etwas, was Gott uns schenkt. Und das ist etwas, was wir mit Gott zusammen tun dürfen. Psalm 104, Vers 14. Der Gras hervorsprossen lässt für das Vieh und Pflanzen zum Dienst des Menschen, damit er Brot hervorbringe aus der Erde und Wein, der des Menschen Herz erfreut, damit er das Angesicht glänzend mache vom Öl und Brot des Menschen Herz stärke. Lass uns Gottes Güte genießen durch seine guten Gaben. Lass uns essen, lass uns trinken zu Gottes Ehre. Jeden Tag. Lass uns nicht unbewusst in uns hineinfressen, aber lass uns essen und lass uns verstehen, das ist ein Teil von Gottes Güte, von Gottes Liebe in unserem Leben, die wir ganz praktisch spüren dürfen. Jeden Tag dürfen wir Gottes Liebe und Güte spüren. Und das soll Elia jetzt hier auch. Und jetzt gehen wir schnell weiter, weil die Geschichte weitergeht. Genau, wir sind in 1. Könige 19 und jetzt kommt sozusagen der zweite Teil. Elia macht sich jetzt auf. Also er isst das Engelsbrot und er trinkt. Und der Engel des Herrn, Vers 7, kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank. Und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dies hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel, und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Safats von Abed-Mechola, sollst du zum Propheten salben, an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 übrig gelassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Elia geht jetzt hier ziemlich lange bis zu diesem Berg, aber er hat Kraft bekommen von Gott. Gott hat sich gekümmert um sein körperliches Wohlbefinden. Er hat ihm neue Power gegeben. Und Elia geht. Er bleibt nicht liegen. Das ist cool. Er lässt sich darauf ein. Der Engel sagt, geh, und er geht. Ich habe hier das Gefühl, Elia will nicht mehr ganz so sehr sterben, sondern er sieht noch eine Hoffnung. Er sagt, okay, er spürt diese Kraft, etwas neue Kraft, und die Kraft reicht, um ihn 40 Tage lang gehen zu lassen. Die Strecke ist eigentlich nicht so lang, das könnt ihr euch mal auf einer Karte angucken. Google Maps zeigt irgendwie sowas an wie 58 Stunden oder so, oder 85 Stunden, ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall nicht 40 Tage. Aber es ist damals, denke ich, auch noch viel krasser gewesen. Wir sind ja hier jetzt nicht auf einem coolen Gelände mit supergeilen Straßen und so weiter. Und es ist einfach ein weiter Weg. Und es ist schon realistisch auch, dass er einfach, wenn er nicht komplett hardcore gestratzt ist, dass er dann schon so ein bisschen länger als einen Monat gebraucht hat für diese Strecke. Und dann kommt er in der Höhle an, und tatsächlich steht da im hebräischen Text, da steht in der Höhle. Da steht nicht sozusagen, er kam in eine Höhle, sondern er kam in die Höhle, Ja, und das klingt ein bisschen so, als ob das die Höhle war, die der Leser eigentlich sofort, aha, in diese Höhle, alles klar, wo sofort was klingeln muss beim Leser. Wir wissen nicht so genau, welches jetzt die Höhle ist am Berg Horeb, und aber es gibt Ausleger, die sagen, ja, Mose ist Gott in dieser Höhle auch begegnet. Ne? Also, dass Mose in genau dieser Höhle Gott begegnet ist. Ja. Und warum nicht? Kann doch hinkommen. Auf jeden Fall ist er in der Höhle. Und dann sagt Gottes Stimme, was machst du hier, Elia? Und Elia klagt Gott ganz ehrlich, und das mag ich auch an Elia. Er ist ein Glaubensmann, aber er ist auch ehrlich mit Gott. Und er sagt ganz ehrlich, was er fühlt und wie es ihm geht. Und es klingt heute vielleicht so ein bisschen für uns so, ja, keine Ahnung, ich habe schon auch erlebt, dass man mal darüber geschmunzelt hat oder so, wenn man das hier gelesen hat. Aber überleg mal, Digga, du kriegst Todesdrohung. Jemand will dich töten. Ich glaube nicht, dass wir dann so, also ich glaube, das würde uns auch ganz schön krass treffen. Und klar, Elia sollte immer irgendwie getötet werden, seit 4 Jahren. Aber das macht ja auch was mit einem. Wenn man seit 4 Jahren auf der Todesliste steht, vom mächtigsten Mann des Landes und gejagt wird seit 4 Jahren. Und es geht so anscheinend so weiter. Und Elia klagt das. Und er steht am Berg Sinai. Das ist der Ort, wo der Bund geschlossen wurde, wo Israel den Bund mit Gott geschlossen hat. Und er sagt, die Söhne Israels haben diesen Bund verlassen, Gott. Er steht an diesem Bundesort und er sagt, Gott, es hat nicht geklappt. Es funktioniert nicht. Israel hört nicht auf dich. Sie haben den Bund verlassen. Sie haben deine Altäre niedergerissen. Deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Gottes Gerät außer Kontrolle. Dein Volk folgt dir nicht mehr. Und ich bin der Einzige, der über ist. Und hier merken wir so ein bisschen, wie es ihm geht, oder? Ich bin der Einzige. Er sieht nur noch sich. Er denkt, er ist völlig einsam. Er ist völlig allein. Ich bin der Einzige, der hier noch arbeitet. Ich bin der Einzige, der dir noch nachfolgt. Alle anderen hassen dich, hassen mich. Es ist niemand an meiner Seite. Ich bin alleine. Und ich glaube, das ist so ein Gefühl, was wir vielleicht kennen, wenn wir mega niedergeschlagen sind. Wenn wir so am Ende sind, dann fühlt es sich manchmal, glaube ich, auch für viele, die richtig ja niedergeschlagen sind, so an, wie ich bin so alleine. Ich bin völlig alleine. Und er kommt ja auch aus der Wüste. In der Wüste hat er ja sich auch isoliert. Er hat ja auch die Einsamkeit gesucht. Er ist ja nicht in seinen Schmerzen, ist er nicht in die Gemeinde gegangen. Ne? Es gab damals eine Propheten, es gab eine Gemeinschaft von Gläubigen so. Die haben sich heimlich versammelt. Die haben sich teilweise versteckt. Er hat die nicht aufgesucht. Er ist in die Einsamkeit gegangen. Er ist weggegangen. Ganz alleine. Und dann wollte er sterben. Alle rebellieren, nur noch ich bin über, ich bin der letzte wahre Christ hier, ne? So, vielleicht fühlt man sich manchmal so. Ich bin hier der letzte wahre, echte Christ. Scheinbar sind alle Christen verrückt geworden. Scheinbar folgt dir niemand mehr wirklich nach, Jesus. Bin ich denn der Einzige? Oder so im Gemeindedienst, oder? Du bist in der Gemeinde, du bist aktiv und du arbeitest und gibst dich voll rein, du gibst echt alles. Du bist irgendwann am Ende schon quasi fast ausgebrannt und du sagst, wo sind die anderen? Es ist niemand da. Niemand hilft hier noch. Niemand packt in dieser Gemeinde mit an. Ich muss hier alles machen. Wenn ich hier nichts mache, läuft hier gar nichts. Und das kann auch richtig krass reinballern. So, wenn du Verantwortung hast in der Gemeinde und dieses Gefühl schleicht sich ein. Allen anderen ist das hier scheißegal. Das Pult wird niedergerissen. Es kümmert sich hier niemand um irgendwas. Gott. Und dann sagt Gott, geh mal raus. Geh mal raus aus der Höhle. Ich will dir mal was zeigen. Und das finde ich so krass, weil das ist wie so ein Sandwich. Elia sagt zweimal, er klagt zweimal, aber was ist in der Mitte von diesem Sandwich? Einer der größten Momente der Menschheit, glaube ich. Wer hat jemals Gott sehen dürfen? Wer hat Gott sehen dürfen, jemals? Eigentlich niemand, oder? Aber Gott hat zu Mose gesagt, okay, ich gehe an dir vorbei, aber du darfst mich nur von hinten sehen. Aber okay, ich gehe an dir vorbei. So. Und hier ist Elia auf dem Berg Mose. Und wisst ihr, was Gott sagt? Hey, weißt du was? Komm mal raus. Und dann kommt dieser Sturm und dann kommt das Erdbeben und das Feuer und da ist Gott nicht. Und dann kommt dieser sanfte Wind. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus, stellte sich an den Eingang und siehe, eine Stimme geschah zu ihm. Aber was ich eigentlich lesen wollte, ist Vers 11 ist das hier. Da sprach er, geh hinaus, stell dich auf den Berg vor den Herrn und siehe, Jahwe ging vorüber. Digga, das hat fast niemand erlebt. Das hat fast niemand erlebt. So nah, Gott so nah zu sein, zum Greifen nah zu sein quasi. Und Gott kommt Elia hier so, so nah, an seinem tiefsten Punkt so. Und das finde ich einfach mega stark und mega krass. Und das ist hier die Situation zwischen diesen beiden Klagen. Und dann geht Elia raus und der verhüllt sich. Und das Ganze erinnert mich so krass an Adam und Eva und die Story von Eden, oder? Die ganze Begebenheiten im Garten Eden. Wann kam denn Gott vorbei, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten? Was passierte da? Da war dieser Wind im Garten, ja, dieser leichte, wird auch gesagt, irgendwie in der Kühle des Abends, aber da steht eigentlich, eine leichte Brise oder ein leichter Wind kam, wehte durch den Garten. Und Gott wandelte durch den Garten und er rief, Adam, wo bist du? Ist das nicht verrückt hier, oder? Elia steht da, Gott ruft ihn raus, da ist der sanfte Wind, Gott wandelt ganz nah an ihm. Er verdeckt aber sein Gesicht, so wie Adam sich verdeckte und versteckte hinter einem Baum. Elia versteckt sich auch und Gott sagt, was machst du hier? Er sagt nicht, wo bist du, aber er sagt, was machst du hier? Er fragt ihn etwas. Ich finde es stark hier, die Anklänge. Also da ist auf jeden Fall, denke ich, eine Connection. Gott ist Elia hier ganz nah. Und das ist vielleicht die erste so richtige, ganz nahe Begegnung, die Elia überhaupt mit Gott hat, zumindest in dieser Form. Wie gesagt, Elia klagt dann nochmal und Gott tadelt dann Elia nicht. Und das finde ich wichtig hier. Gott sagt nicht, Elia, warum stellst du dich so an? Warum bist du so traurig? Habe ich dich nicht all die Zeit durchgeführt? Habe ich dir nicht von Tag 1 gezeigt, dass ich mich um dich kümmere? Ich habe diese Raben geschickt, ja? Ich habe dich durch diese Witwe versorgt, wundersam, ja? Ich habe diesen Jungen zum Leben erweckt. Ich habe auf den Berg Karmel das Feuer runtergeschickt. Digga, wo ist dein Problem, Elia? Warum? Was ist los mit dir? Er tadelt ihn nicht. Er schimpft, er kriegt hier keinen Tadel für seinen Zweifel, seinen Frust, dass er nicht versteht, was los ist, dass sein Herz, dass Elias Herz zerbricht über die Situation, wie sie in Israel ist. Kein schlechtes Wort hier von Gott, kein schlechtes Wort. Das finde ich so schön, wie Gott Elia begegnet, wie Gott Elia in der Wüste begegnet, wie er ihm hier in der Höhle begegnet. Ganz liebevoll, sanft, fragend, was ist los, Elia? Was machst du hier? Und dann gibt Gott Elia einen neuen Auftrag. Wie gesagt, er sagt, kehr um. Da gibt's diesen König in Damaskus, diesen Typen, den sollst du salben, zum König über Aram. Dann gibt's Jehu und den sollst du zum König über Israel salben. Und dann gibt es Elisa und der soll Prophet werden an deiner Stadt. Und das ist so cool. Gott hat einen Plan. Gott, es ist nicht alles vorbei. Elia hat in der Wüste gedacht, es ist vorbei, ich will sterben, es ist eh vorbei. Aber für Gott ist es noch lange nicht vorbei. Gott sieht viel weiter. Gott hat einen Plan über Elias Hoffnungslosigkeit hinaus. Wenn wir nicht mehr weitersehen, nicht mehr weiter wissen, dann sieht Gott noch weiter, noch tausendmal weiter. Und dann hat Gott noch tausend Jahre einen Plan. Wenn wir denken, es ist vorbei, dann ist es noch lange nicht vorbei. Es ist erst vorbei, wenn Gott es sagt. Und Gott hat hier einen neuen Auftrag für Elia, aber er hat auch einen Nachfolger für Elia. Und das finde ich bemerkenswert. Es wird nicht alles so bleiben. Gott weiß, wie es Elia geht. Er sieht seine Kraft und er sieht den Punkt, wo er ist. Und Gott sagt, weißt du was? Du musst diesen Dienst abgeben. Du hast mir 4 Jahre lang treu gedient. Du hast alles gegeben. Ich habe jemand Neues. Den möchte ich salben. Und ich möchte, dass er an deiner Stadt das tut. Und der heißt Elisa. Und geh bitte zu ihm und salbe ihn. Und das Krasse ist, in dem Moment, wo Elisa salbt, ist Elias Dienst nicht sofort vorbei und er ist raus. Nein, Elia wird noch da bleiben. Elia wird Elisa noch alles zeigen. Aber Gott nimmt ihn ein Stück weit aus dem Rennen und sagt, hey, es ist okay. Es ist okay, dass du jetzt schwach bist. Du musst nicht immer so weitermachen. Hey, und das ist auch für uns echt wichtig, wisst ihr? Es ist keine Schande, wenn Gott uns mal aus dem Rennen nimmt und sagt, hey, weißt du was? Gib das ab. Gib das jemand Neuen. Es gibt jemand Neuen. Und das ist das Krasse und das ist das, was Gott hier korrigieren muss. Elia sagt, ich bin ganz allein und Gott sagt, nein, du bist überhaupt nicht ganz alleine. Erstmal gibt's Elisa. Ich habe einen Nachfolger für dich, Digga. Und dann gibt's 7000 andere, die Baal nicht angebetet haben. Aber die hat Elia gar nicht gesehen in seiner Hoffnungslosigkeit. Da ist noch eine ganze Horde anderer Menschen, die Gott treu sind. Aber die hat Elia nicht mehr gesehen. Dieser Zustand hat ihn komplett blind dafür gemacht. Er hat nur noch, ich bin der Einzige, ich bin alleine. Nein, du bist nicht alleine. Und das ist, glaube ich, auch was wir uns von Gott sagen dürfen, wenn wir denken, ich bin der Einzige, ich bin ganz alleine. Ich glaube, Gott sagt, nein. Nein, das bist du nicht. Ich habe hier noch locker 7000. Die kennst du nicht, du weißt vielleicht nicht, wo die wohnen. Aber die sind da. Und wenn ich will, dann kommen sie hier auf den Plan und verändern alles. Und da gibt's diesen einen, und den habe ich sogar schon auserkoren, dein Nachfolger zu werden. Den kennst du auch noch gar nicht. Aber da gehst du jetzt hin und den salbst du. Und Elia fühlt sich so unersetzlich. Ich bin der Einzige. Nein. Das wird jemand Neues bald übernehmen, ne? Also, naja. Gott weiß mehr und Gott weiß weiter, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Und er sieht und er hat einen Plan, wenn wir am Tiefpunkt sind. Und du bist nicht alleine, ich bin nicht alleine. Gott sieht uns und er will uns stärken. Gott hat einen Plan, wie es weitergeht. Gott hat dich nicht alleine gelassen. Er hat dir Geschwister an die Seite gestellt. Und das sind mehr als 7000 an deiner Seite. Die können für dich beten, die können für dich da sein. Und im Notfall werden sie dich mittragen. Und du bist nicht alleine. Lass dir das nicht einreden. Niemals. Und wenn Gott diesen Wunsch, und ich komme jetzt zum Ende, wenn Gott diesen Wunsch erfüllt hätte, das Gebet erhört hätte von Elia, lass mich jetzt sterben. Ich will einfach nur noch, dass es zu Ende ist. Ja, okay. Bitte. Stirb. Kein Problem. Geht ganz schnell in der Wüste. Wenn Gott dieses Gebet, Gott sei Dank, er hat es nicht erhört. Wohlweislich. Denn Elia ist interessanterweise einer der wenigen Männer, die niemals gestorben sind. Im eigentlichen Sinne. Elia, ich weiß nicht, ob Elia, als er auf diesem flammenden Wagen stand, mit diesen flammenden Pferden, die ihn in den Himmel getragen haben, ich weiß nicht, ob er da geschmunzelt hat und gedacht hat, Alter, noch vor zwei, drei Monaten habe ich gebetet, Alter, lass mich einfach nur abkratzen in der Wüste. Und jetzt bin ich in diesem Wagen. Jetzt, also, Elia ist nicht gestorben. Gott hat ihn zu sich genommen. Und das Coole ist auch, dass sogar Jesus Elia trifft auf dem Berg der Verklärung. Und sie haben einen Talk darüber, über das Ende von Jesus so. Und da ist Elia. Digga, Elias Leben, wenn du so willst, Elia lebt immer noch. Elia lebt immer noch und er ist immer noch nicht tot. Gott wusste es besser als er. Gott hat gesagt, nein, ich lass dich nicht sterben. Digga, ich habe noch so viel mit dir vor. Du wirst sogar noch Jesus treffen und ihm Mut machen für seinen krassen Weg. Jesus' Weg war ja auch so heftig. Und Gott weiß es besser. Und Gott, wie gesagt, er sieht uns. Er sieht uns in der Wüste. Er sieht uns, wenn wir kurz vor dem Verdursten sind. Er hat Hagar gesehen. Er hat Ismael gesehen. Er hat Elia gesehen. Und er sieht auch uns. Und wir müssen und können darauf vertrauen. Ja, Gott hat einen Plan. Gott hat Menschen an unserer Seite, die für uns da sind, die mit uns gehen, die an unserer Seite gehen, die mit uns glauben. Und er hat auch noch eine Aufgabe für uns. Auch wenn du denkst, nee, es kann keine Aufgabe für mich geben, doch, es gibt eine Aufgabe für dich. Und lass uns kurz beten. Herr, ich danke dir für Elia, dass wir hier, ja, mal wieder einen Propheten sehen, der sterben will. Wir haben ja vor ein bisschen weniger als einem Jahr uns mit Jona beschäftigt und er ist auch so gefrustet und so down in Ninive und möchte auch nur noch sterben. Und hier ist Elia, der einfach nur noch sterben will, Herr. Und es gibt diese Tiefpunkte im Leben, wo wir einfach nicht weitersehen können, Herr. Aber ich danke dir für diese Geschichte und dass wir hier an Elia sehen können, es geht weiter. Du hast einen Weg. Du hast einen Weg für Elia, du hast einen Weg für Hagar gehabt und du hast auch einen Weg für uns, Herr. Und wir danken dir, dass wir dir darin vertrauen dürfen, Herr. Und wenn wir so unten sind wie Elia, dann bitten wir dich einfach, Herr, begegne uns. Und wir beten auch für Leute, die wir kennen, die einfach eine schwere Zeit haben, die down sind, die, ja, wie Elia in dieser Wüste liegen unter so einem Strauch und eigentlich sagen, boah, ich will eigentlich gar nicht weitermachen. Und Jesus, wir beten, Herr, dass du ihnen begegnest, so wie du Elia begegnet bist, Herr. Dass du kommst und ihnen Brot backst, Herr. Dass du kommst und ihnen zu trinken gibst, Herr, von dir. Herr, dass du kommst und ihnen begegnest, wie du Elia vor der Wüste, vor der Höhle begegnet bist, Herr. Dass du mit ihnen redest, Herr, und ihnen zeigst und sagst, was dein Plan ist und wie es weitergehen kann. Herr, ich danke, dass wir hier sehen können, wie, was für ein guter Hirte du bist, Herr, und wie sehr dein Herz schlägt für uns, auch wenn wir zweifeln und die Zweifel uns in die Wüste treiben, Herr, und wir irgendwie nicht mehr vertrauen können, Herr, du lässt uns nicht los und du siehst uns und wir sind dir in dem Moment nicht egal und dafür danke ich dir. Ja, und bitte erinnere uns immer mal wieder an die Geschichte, wenn es nötig ist, Jesus, durch deinen Heiligen Geist. Amen.